Sportplatz
mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
10 Spieltage sind in der neuen BBL-Saison absolviert. Zeit für uns hier beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Und das machen wir hier mit unserem BBL-Experten, mit Daniel Wellmann. Hallo Daniel.
Hallo Malte.
Ganz aktuell können wir vermelden, die Bremerhavener, die haben nach 10 Spieltagen erstmal die Reißleine gezogen, haben sich heute von Trainer Arne Woltmann getrennt. Der musste seine Koffer packen, nachdem seine Mannschaft 3-mal nur gewonnen hatte, in den ersten 10 Spielen 7-mal verloren hatte. Daniel, überrascht dich dieser Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt oder wie würdest du es einschätzen?
Ja gut, Bremerhaven hatte genauso wie alle anderen Zeit, sich während des Nationalmannschaftsfensters zu finden, beziehungsweise die Situation zu sondieren. Und offensichtlich haben sie die 2 Wochen nicht so nutzen können. Außerdem hat der neue Trainer hat ja den Kader schon im Sommer zusammengestellt und hat ihn eigentlich Arne Woltmann so überlassen, um ihm zu sagen, hey, trainier mal meine zusammengebastelte Mannschaft. Das hat ja nicht funktioniert, 3 Siege aus 10 Spielen. Und jetzt versucht er halt seine eigene Truppe, die er zusammengebastelt hat, zur Erfolgsstraße zu führen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich glaube, Bremerhaven wird weiterhin da rumdümpeln, aber ich lass mich gerne überraschen. Ich glaube, damals in der Saisonvorschau habe ich auch schon gesagt, dass Bremerhaven eher nicht so performen wird, beziehungsweise eher auch mit dem Abstieg wieder kämpfen wird.
Das stimmt, das hattest du vorausgesagt. Der Dan Panaccio, so heißt der 73 Jahre alte US-Amerikaner, von dem du eben gesprochen hattest, der eben als Gesellschafter tatsächlich bei den Eisbären vor der Saison eingestiegen ist. Ja, der auch auf NBA-Erfahrung zurückblicken kann, unter Trainerlegende Phil Jackson als Co-Trainer sogar gearbeitet hat. Ich meine, NBA-Power kann ja auch der BBL nicht unbedingt schaden, aber du hast es gesagt, der hat eben auch schon an der Zusammenstellung des Kaders mitgewirkt und da hat es ja offensichtlich nicht so gepasst. Und dann gucken wir auch noch auf eine weitere Trainerentscheidung bei den Löwen Braunschweig. Da wird sich nämlich zur neuen Saison was tun. Frank Menz, der hat jetzt auch vor 2 Tagen erklärt, dass er seinen Job in Braunschweig an den Nagel hängen will. Nach dem Sieg am Wochenende 100-99 ging es da ja gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg aus. Da sagte Frank Menz, er hört auf. Überrascht dich dieser Rückzug zum Saisonende?
Ja, vor allem, weil er gemeint, das sind persönliche Gründe und will jetzt und in naher Zukunft gar nicht darüber reden, welche Beweggründe das exakt sind. Er lässt ziemlich viel Raum für Spekulationen offen. MWSG geht familiär ihm nicht gut, also dass irgendwie Familienmitglied nicht gut geht, ihm geht es persönlich nicht gut, keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, es hält sehr viel offen. Deswegen kommt für mich das persönlich am überraschendsten.
Dann wollen wir auch gar nicht groß weiter spekulieren. Ich denke, da wird dann in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch das ein oder andere durchsickern. Aber für die Braunschweiger auf Platz 12 in der Tabelle stehend natürlich dann erstmal ziemlicher Aderlass, denn zur neuen Saison dann einen Trainer zu finden. Wie einfach ist das in der BBL aus deiner Einschätzung nach? Vor allen Dingen, weil Frank Menz ja durchaus auch ein bekannter Name war, früher mal Bundestrainer gewesen. Der weiß auch schon, was er tut.
Ja, vor allem deutschsprachig, das ist ja auch irgendwie gesuchtes Profil. Ja, hängt davon ab, was auch die anderen Mannschaften werden, die gerade im Unterperformen, ob sie ihren Trainer entlassen werden und oder auch nicht. Also ich spreche da vor allem Ullmann. Man weiß ja nicht, wenn sie jetzt die Playoffs wieder verpassen, ob Thorsten Leibniz denn wirklich bleiben sollte oder wird. Da wären solche Personalien schon interessant. Aber ich denke, für Braunschweig wird das schon ziemlich heftig sein. Aber ich denke schon, dass sie sich jemand Interessantes finden werden. Und ich denke, manche Köpfe werden garantiert rollen nächsten Sommer. Je nachdem, wie jetzt die Saison weiter verläuft, vielleicht gibt es dann doch einen interessanten Personalwechsel.
Sind wir gespannt. Werden wir natürlich genau im Auge behalten, die Situation bei den Löwen Braunschweig. Und jetzt gucken wir mal auf das, was sich bisher so getan hat in der BBL nach 10 Spieltagen. Da bleibt auf jeden Fall festzuhalten, an der Spitze ganz oben der FC Bayern München mal wieder. 10 Spiele gespielt, 10-mal gewonnen, entsprechend 20-0 Punkte. Und in der Europa League oder in der Euro League, da stehen sie auch auf Rang 9, halten sich da auch ganz gut. Aber vor allen Dingen in der Bundesliga, Daniel, da sind sie aktuell unschlagbar. Was macht sie so stark in dieser Saison?
Einerseits die Tiefe des Kaders, andererseits klickt das System, auch wenn man jetzt nicht wirklich eine Führungsfigur herauslesen kann bei dem Spielsystem, was Dejan da spielt. Das haben ja die Kollegen von Telekom Basketball irgendwie auch schon mal erwähnt gehabt, dass man da nicht wirklich rauskristallisiert, wer welche Rolle inne hat, aber es ist trotzdem funktioniert ja, weil der Kader so tief besetzt ist. Es wird interessant sein, jetzt fällt ja Devin Booker aus und Alba ist ja wieder erstarkt, beziehungsweise ist ja mannschaftlich komplett. Und da wird jetzt kommendes Wochenende wirklich ein interessanter Showdown sein. Aber ich denke, dass die Bayern das kompensieren würden durch jetzt die Verpflichtung von Derrick Williams. Scheinen sie ja doch einen 7. Sinn gehabt zu haben, dass sich auf den langen Positionen jemand verletzen könnte. Es fehlt halt irgendwie dieser Spielertyp, den mit Cunningham diese letzte Saison hatten, der fehlt mir halt komplett in der Mannschaft. Mhm. Aber es scheint ja für die Bundesliga wirklich zu reichen, so ein Kader zu besitzen, auch wie tief er ist. Es wird auch interessant sein, welche Rolle Radosevic jetzt einnehmen wird durch die Verletzung von Devin Booker, weil das ist eine der Enttäuschungen innerhalb des Kaders. Da versteht man auch nicht, warum er jetzt unbedingt zu den Münchnern wechseln musste, weil Spielzeit plus seine Leistungen sprechen jetzt nicht wirklich eine eigene Sprache.
Gegen Jena hat es gereicht mit dem Equipment, was sie haben, 82-66. Das war dann eben dieser 10. Sieg. Jetzt kommt es aber in der nächsten Woche, du hast es angedeutet, zum Showdown mit dem Tabellenzweiten Alba Berlin. Die haben in dieser Saison erst einmal verloren, haben auch erst ein Spiel oder noch ein Spiel weniger bestritten als die Münchner, stehen auf Platz 2. Am Freitag waren sie ja auch im Einsatz, haben sich da gegen Frankfurt behaupten können, haben sich da durchgesetzt, haben gewonnen mit 87-74. Die Berliner jetzt für die Münchner, könnten die zum Stolperstein werden? Und wenn ja, worauf kommt es in dem Spiel überhaupt an?
Ja, ich denke, das werden die gleichen Mechanismen sein, so wie gestern beim Eurocup-Spiel. Man muss einerseits auf die Ballverluste des Gegners hoffen und dann dieses schnelle Umschaltspiel hinbekommen. Und andererseits halt Rebound-Arbeit wird elementar wichtig sein, weil, wie vorhin angesprochen, Bein ist geschwächt durch den Ausfall von Devin Booker. Radosevic ist nicht auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. Das wird wohl das Zünglein in der Waage sein. Es werden so Kleinigkeiten sein wahrscheinlich, so wie beim Bamberg-Spiel, was Berlin bestritten hat. Es werden so Kleinigkeiten sein und dann am Ende könnte man den Sieg einfahren oder halt, wenn man Pech hat, halt gegen München verlieren.
Ha, ein Spiel auf Messerschneide, wenn man bei den Berlinern nochmal weiterguckt. Also 8 Siege, eine Niederlage in der Bundesliga. Auf europäischem Parkett, da läuft's gut. Erster in der Gruppe B im Eurocup.
Ja, da kommt es ja auch zum Showdown gegen Kuban nächste Woche. Ob sie tatsächlich Platz 1 einfahren werden. Ja, einerseits würde ich mich freuen, wenn Berlin Erster wird. Andererseits, wenn man sich, glaube ich, die Situation anschaut mit der Auslosung für die Top 16, könnte es ja passieren, dass sie dann in die gleiche Gruppe rutschen wie Frankfurt dann. Ist zwar ein bisschen unglücklich dann, dass zwei deutsche Mannschaften in einer Gruppe dann sind. Aber einerseits könnte man ja dadurch mehr Fangeld generieren. Ich habe da schon mehrfache Diskussionen geführt mit ein paar Leuten. Es gibt Pro und Contra wie in jeder Konstellation, aber es wäre halt schön, wenn man jetzt mehr Spielraum, wenn mehr deutsche Mannschaften Chancen haben, in die übernächste Runde zu kommen.
Drücken wir natürlich die Daumen, weil das ist ja gerade auch für das deutsche Basketball durchaus wichtig, auf europäischem Parkett präsent zu sein. Apropos die EWE Baskets Oldenburg, die sind auch in der Bundesliga gut dabei. Dritter aktuell, 14-4 Punkte, haben auch erst 9 Spiele bestritten, 7 davon gewonnen. Wie schätzt du den bisherigen Saisonverlauf der Oldenburger ein?
Ja gut, man merkt, dass sie sich dafür entschieden haben, dass sie nicht europäisch auflaufen wollen. Und dadurch sind sie dementsprechend ausgeruht und können sich immer wieder neu fokussieren auf ihren Gegner. Und das macht sich durchaus bemerkbar. Aber auch bemerkenswert ist halt, dass Ricky Pauling mit seinen fast 36 so krass auflaufen kann. Der hat ja Bonn am Wochenende förmlich im Alleingang letzten Viertel weggeschossen.
Steht alles und fällt alles mit ihm?
Würde ich nicht sagen. Es gibt genügend andere Bausteine und Mechanismen, die funktionieren.
Nennt man ein paar.
Malsavic, Nathan Boone kann überragen. Mit Stojankovic haben sie einen guten Shooting Guard plus Small Forward gefunden, der vergangene Saison gefehlt hat. Will Cummings kann Spiele auch entscheiden oder für sich alleine an sich reißen. Ja, es ist auf jeden Fall eine tiefere Kader als letzte Saison und das macht ja offensichtlich Spaß und trägt Früchte in Oldenburg.
Und hinter den Oldenburgern, da stehen die Brose Bambergs aktuell dann auf Platz 4. Gleiche Punktausbeute wie die Oldenburger. Und sie haben vor allen Dingen dann am Wochenende mit einem 93-77 gegen den Aufsteiger Crailsheim dann den 7. Sieg der Saison eingefahren. Ja, sie bleiben dran da oben an dem Spitzentrio.
Ja, definitiv. Und sorgen eigentlich für andere Schlagzeilen im Moment dann mit ihrer Scheininsolvenz oder was das dieses Techtelmechtel sollte mit dieser Pressemitteilung, das weiß wiederum kein Mensch. Ich will mir auch kein Urteil darüber erlauben. Jeder kennt oder weiß, wie Ralf Baier tickt, weiß, dass er eigentlich eine sympathische Persönlichkeit ist und traut eigentlich zu, dass er eigentlich Finanzen im Blick haben sollte. Aber sportlich gesehen wollen sie halt natürlich dranbleiben und möchten zu den Top 4 bzw. Top 3 Mannschaften gehören, um dementsprechend eine gute Ausgangsposition zu haben in den Playoffs dann. Auch scheint ihnen diese Pause mit der Champions League irgendwie auch gut zu tun. Dadurch können sie dementsprechend fokussiert immer wieder agieren. Also dieser Schritt scheint ja irgendwie richtig zu sein. Was die anderen Schritte sind, das muss man halt abwarten, wie viel noch durchsickern wird.
Ist noch nicht allzu viel bekannt. Gibt es da Spekulationen, die vielleicht da ins Kraut schießen, was da genauer hinterstecken könnte?
Ja, ein paar Journalisten irgendwie aus dem Dunstkreis hätten ja gemeint, dass irgendwie Wolf Baier wollte versuchen, einen Sponsor irgendwie an Land zu ziehen, der mit diesem Millionenbetrag, ja, der anscheinend fehlen sollte, decken sollte. Anscheinend ist dieser Sponsor-Deal irgendwie nicht gelungen, beziehungsweise konnte ihn nicht eintüten. Dadurch hat dieser Millionenbetrag ja in der Bilanz gefehlt. und dementsprechend musste Bose dann einspringen als Hauptsponsor. Und außerdem wollte man ja Ricky Hickman am Anfang der Saison ja schon loswerden. Das hat irgendwie auch nicht so ganz geglückt, weil man keinen Abnehmer gefunden hat. Und dann hat Stoschek gemeint, ja gut, wenn das so ist, dann muss ich wohl die Reißleine ziehen. Aber dieses Wort Insolvenz einfach in den Mund zu nehmen, ist halt schon ziemlich krass. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das Unwort, was im deutschen Basketball herumkreisen sollte. Und welche Konsequenzen die Liga daraus ziehen wird, muss man auch abwarten. Mhm. Weil eigentlich muss man das ja melden sofort, sobald das bekannt ist. Und das hat man ja anscheinend ja nicht getan. Alle sind ja aus den Wolken gefallen, als diese Pressemitteilung aufgesetzt worden ist. Deswegen, da wird noch einiges Krisenmanagement noch zu bewerkstelligen sein.
Werden wir natürlich auch weiter im Blick behalten, was sich in der Situation dann ändert. Auf Platz 5 der Basketball-Bundesliga Medi Bayreuth, 12-6 Punkte. Und dahinter auf Platz 6 Rasta Vechta, der Aufsteiger mit 12-8 Punkten auf Platz 6, aktuell auf Playoff-Kurs. Die performen richtig gut in dieser Saison. Das ist überraschend.
Definitiv, weil der Kader spricht eigentlich nicht dafür, dass man so performen sollte. Sie schaffen es ja auch sogar, wenn ihr aktuell bester Mann TJ Bray nicht performt, so wie jetzt am Wochenende gegen Gießen, steht er nach 32 Minuten fast überall in Null in seinen Statistiken. Und dann springen auf einmal Spieler in die Bresche wie Seth Heinrichs oder Josh Young rein. Außerdem haben sie jetzt Tyron Nash für ein paar Spieltage jetzt verpflichtet. Das bringt ihnen irgendwie auch Impact. Und unter Umständen, was ich gehört habe, werden sie sogar mit ihm verlängern wollen, über die Saison hinaus dann, weil sie wohl keinen adäquaten Center-Ersatz finden werden. Aber es scheint ja nicht so weh zu tun im Moment, weil wenn man Gießen am Wochenende schlägt mit John Bryant am Brett, ist das auch schon so ein kleines Ausrufezeichen. Mhm.
John Bryant, der ja am Wochenende bei der 83-84 Niederlage seiner 46ers gegen Vechta dann auch diese magische 4000-Punkte-Marke in der BBL durchbrochen hat. Also das ist auch schon jemand, der ein richtiges Brett da unterm Brett ist und der dafür mitgesorgt hat, dass die Gießener in dieser Saison auch eben recht stark unterwegs sind, auf Platz 7 stehen.
Es fällt und steht ein bisschen mit John Bryants Leistung, wenn er aus dem Spiel genommen wird oder unterperformt aus seiner Sicht, dann klappt da das System irgendwie ein bisschen zusammen, so wie so ein Kartenhaus. Mhm. Aber ich glaube, Vechta und Gießen werden unter Umständen Tribut zahlen müssen in der zweiten Saisonhälfte, wenn man weiß, wie sie spielen und wenn man weiß um ihre Schwächen, die man dann komplett rausnehmen kann. Also ich sehe beide Mannschaften im Moment nicht in den Playoffs, auch wenn es eine schöne Geschichte wäre, eigentlich beide Mannschaften zu sehen.
Klar, ich meine, so Underdog-Stories, die hört man doch und liest sie doch recht gerne. Und wenn dann eben vor allem auch so ein Aufsteiger so durchmarschiert, das freut doch das neutrale Fanherz dann schon. Aber du glaubst dann auch eher, dass sich Mannschaften, die aktuell eben unterm Strich stehen, wie die MHP Riesen Ludwigsburg, wie Ratio Farm Ulm oder wie vielleicht auch die S. Oliver Würzburg, auch wenn die ja schon richtig mit 6-12 Punkten relativ weit dann auch von der Musik erstmal weg sind, da noch nach vorne kommen?
Ja, ich denke schon, weil das ist A, deren Anspruch, B, ist es überraschend, dass sie solche Startschwierigkeiten haben. Gut, Ludwigsburg hat ja fast schon wieder den kompletten Kader ausgetauscht gefühlt. Ich glaube, jetzt haben sie die Bausteine auch gefunden, die John Prattick braucht, um zu agieren. Bei Ulm weiß man selber nicht, das ist eine Wundertüte. Mhm. Im Eurocup scheint es ja zu klappen mit den Siegen, dass man sich jetzt die Top 16 anvisieren möchte. Hängt davon ab, wie Preschke heute spielt. Ja, aber die performen definitiv auch runter. Da muss man auch, wenn die Mannschaft sich jetzt wirklich gefunden und gesammelt hat, wie es ausschaut, dann muss man mit denen da definitiv auch in den Regionen rechnen. Frankfurt muss man eigentlich auch auf dem Zettel haben, auch wenn sie relativ weit abgeschlagen sind, ligatechnisch. Aber auf europäischem Parkett klappt es ja auch alles. Ja, also ich denke, die drei Mannschaften könnten die beiden im Moment noch gefährlich werden hinten dran.
Ja, mal gucken, wie es da in den nächsten Wochen weitergeht. Aber gibt das da Erklärungsansätze, warum auch die Frankfurter eben so unterschiedlich agieren? Auf europäischem Parkett, sagtest du, läuft's, aber in der Bundesliga, da haben sie gerade 6 Punkte eingefahren.
Ja, man könnte es auf die Doppelbelastung schieben, Reiserei. Ja. Weil die Gruppe ist jetzt schon ziemlich weit auseinandergezerrt. Russland, Spanien, heute Montenegro, ja. Andererseits muss man eigentlich clever genug sein, um das kompensieren zu können.
Vor allem sind sie es ja eigentlich auch gewohnt aus den letzten Jahren.
Das wollte ich gerade auch sagen, eigentlich sind sie es gewohnt. Vielleicht ist dieser Extraschub Europacup, wenn bei der europäischen Wettbewerb zu spielen, extra da und dann bei den Brot- und Butterspielen in der Liga verpufft das ein bisschen so wieder, dass man da so ein Motivationsproblem hat. Hm. Aber wie gesagt, wir können A, nicht in die Köpfe der Spieler reingucken, B, wissen wir nicht, wie komplett die Mannschaft immer ist beim Training, wie viele Verletzungssorgen sie tatsächlich haben, weil das könnte unter uns auch eine Rolle spielen. Und dass man dann unter der Woche vielleicht dann wieder davon profitieren kann, dass die Spieler wieder komplett zurückkommen. Und am Wochenende sind sie dann wieder angeschlagen. Wie gesagt, das sind so Kommunikationssprachen, die wir nicht wissen. Mhm. Aber es sind Mutmaßungen, aber es könnte zusammenhängen. Weil es gibt ja häufig diese Moniererei, dass man sagt, ja, ich habe die letzten 3 Wochen nicht mehr komplett trainiert. Aber gut, wie gesagt, wir wissen es nicht.
Auf jeden Fall ist es ein erster Trend, der eben zu bemerken ist, dass da einige Mannschaften wieder deutlich unter dem spielen, was man eigentlich von ihnen in dieser Saison erwartet hat. Aber nach 10 Spieltagen, die Saison ist ja noch recht lang, da kann ja noch was passieren, noch nicht mal ein Drittel der Saison ganz vorbei. Deshalb, da kann noch einiges passieren. Und was passiert, das erfahrt ihr natürlich hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Da schauen wir mal wieder vorbei bei der BBL und nehmen weitere Bestandsaufnahmen. Vielen Dank für heute an Daniel Wellmann.
Und danke, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Double Trouble. 180! Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.